Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich bin froh, dankbar und glücklich, in eurer Mitte zu sein. Gestern hatte ich schlimme Asthmafälle und es ist für mich Asthmaanfälle und es ist ein Wunder für mich, dass ich hier stehen kann und dass ich hoffentlich diese halbe Stunde durchhalte, ohne Hustenanfälle zu bekommen. Ich habe eine schwere Nebenhöhleninfektion bekommen und an der laboriere ich jetzt schon seit 2,5 Wochen. Ich bin so erstaunt und dankbar, wie hartnäckig die Kinder sind. Die Kinder wissen, es gibt eine Kindergeschichte, also gehen wir nicht von hier, bevor wir die Kindergeschichte gehört haben. Das finde ich toll. Kinder sind so authentisch. Kinder sind ganz anders als Erwachsene. Kinder sagen das, was sie sich denken und haben große Probleme, sich zu verstellen. Wir Erwachsene haben uns dieses Verhaltensmuster schon antrainiert. Wir müssen irgendwie wissen, an gewissen Orten haben wir uns so und so zu verhalten und so zu benehmen und diese und jene Dinge zu sagen und andere Dinge nicht zu sagen. Der Titel der heutigen Betrachtung lautet Folgenreiche Entscheidungen. Das passt. Wir hatten zu Beginn zwei Gemälde von Renaissance-Künstlern gesehen. Die Geschichten kennt ihr. Die Flucht Lots mit seiner Familie aus Sodom und Gomorra und die Flucht von Josef, Maria und Jesus von Bethlehem nach Ägypten. Es war der 29. Dezember 1972. Das Flugzeug der Marke Martin Lockheed, der Fluglinie Eastern Airlines, mit der Bezeichnung 401 befand sich nachts auf ihrem Landeanflug auf Miami. Die Crew bestand aus erfahrenen Leuten. Der Kapitän hatte über 30.000, der erste Offizier über 6.000 und der Flugingenieur, den man damals noch an Bord haben musste, über 16.000 Flugstunden. Als die Cockpit-Crew das Fahrwerk ausfahren wollte, trat ein Problem auf. Die Kontrollleuchte, die die ordnungsgemäße Verriegelung des Bugfahrwerks bestätigen soll, funktionierte nicht. So beschloss die Besatzung, dass man Schleifen um den Flughafen ziehen wird, bis das Problem behoben sei. Diese Entscheidung wurde auch dem Tower mitgeteilt. Der Flugingenieur führte eine Kontrolle aller Warnlämpchen durch und erneut leuchtete die Bugfahrwerkskontrollleuchte nicht auf. Die Besatzung wusste also nicht, ob das Bugfahrwerk korrekt ausgefahren ist oder nicht. Die Crew beschloss, auf den Autopiloten umzuschalten, um sich des Problems näher anzunehmen. Der Flugingenieur stieg nach unten in den Wartungsraum, um dem Problem nachzugehen. Der Co-Pilot entdeckte, dass die Lampe defekt war, die Lampe der Kontrollleuchte, und versuchte sie nun zu wechseln, um einen Defekt des Fahrwerks ausschließen zu können. Der Pilot half dabei dem Co-Piloten. Währenddessen bemerkte niemand, dass der Autopilot versehentlich ausgeschalten wurde, und so sank das Flugzeug langsam ab. Als der Tower sah, dass das Flugzeug die ursprüngliche Höhe verlassen hatte, wurde per Funkspruch nachgefragt, ob alles in Ordnung sei. Dabei wurde jedoch nicht der Höhenverlust direkt angesprochen. Die Crew bestätigte, dass alles in Ordnung sei. Man versuche nur, eine defekte Kontrollleuchte auszutauschen. Kurz darauf bemerkte die Crew, dass die Maschine Richtung Boden steuerte. Der Versuch, durch vollen Schub wieder an Höhe zu gewinnen, kam zu spät. und die Maschine stürzte mit einer Geschwindigkeit von 360 km/h in die Sumpflandschaft der Everglades ab. Bei diesem Absturz kamen von 163 Menschen über 100 ums Leben. Und andere waren teilweise schwer verletzt. Wir haben eine erfahrene Cockpit-Crew, die das Ziel, das wesentliche Ziel aus den Augen verliert, die Maschine sicher zu landen. Ja, es gibt ein Problem. Es ist eine defekte Kontrollleuchte. Aber sie haben ihr Kernziel vergessen und aus den Augen verloren. Ein folgenschwerer Fehler. Im Neuen Testament gibt es einen griechischen Begriff für Sünde. Hamartia. Hamartia kann mit Zielverfehlung übersetzt werden. Es ist dramatisch, wenn Menschen das Ziel ihres Lebens verfehlen. Was ist eigentlich das Ziel unseres Lebens? Was ist das Hauptziel unseres Lebens? Paulus gibt uns einen Hinweis in Thessalonicher Kapitel 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben ein Ziel. Wir alle sind krank an Leib, Seele und Geist. Und Gott möchte in uns durch seinen Geist die Heiligung bewirken. Das ist ein Prozess. Wir alle befinden uns auf diesem Weg. Wir haben Programme entwickelt, um dieses Ziel zu erreichen. Es wurde der Adventgemeinde die Gesundheitsbotschaft gegeben. Es wurde der Gemeinde die Erziehungsbotschaft gegeben. Das sind nicht Hauptziele. Das sind Krücken, die uns helfen, dieses Hauptziel zu erreichen. Dieses Hauptziel der Heiligung. Auf diesem Weg der Heiligung treffen wir vielfach Entscheidungen. Und für mich ist die Heilige Schrift eine Ansammlung von Geschichten über Entscheidungen, die Menschen getroffen haben. Folgenreiche Entscheidungen. Die deutsche Wirtschaftspsychologin und Philosophin Johanna Dahm hat ein Buch geschrieben. Das hat sie genannt, die Entscheidungsmatrix. Und sie hat drei Thesen in ihrem Buch aufgestellt und belegt. Nummer 1. Entscheidungskraft ist ein Muskel, den ich trainieren kann. Nummer 2. Schon so lange sie zurückdenken können, haben sich Menschen mit Entscheidungen schwer getan. Und Nummer 3. Inzwischen ist es so, dass 9 von 10 Menschen tatsächlich nicht nur im Berufsalltag, sondern auch im Privatleben Entscheidungen aussitzen. Die wichtigste Entscheidung in unserem Leben ist, Jesus Christus anzunehmen. Den Sohn Gottes, den Retter der Welt, der ans Kreuz für unsere Sünden ging, sein Blut auf Golgatha vergoss, unsere Sündenschuld vollständig bezahlt hat, Erlösung für die ganze Menschheit anbietet. Die wichtigste Entscheidung ist, ihn persönlich als Erlöser und Herrn anzunehmen, die Sünden zu bekennen, zu bereuen und ihm unser Leben zu übergeben. Aber das setzt eine ganze Reihe Folgeentscheidungen. Und Folgeentscheidungen werden mit sich gebracht. Das führt dazu, dass ich mir die Frage stelle, wie setze ich meine Zeit ein? Wie verwende ich meine Fähigkeiten? Wie behandle ich meinen Körper? Was mache ich mit meinem Geld? Geld ist im Prinzip auch nur Zeit. Was mache ich mit meinen Kindern, wenn Gott mir uns Kinder in der Ehe anvertraut habe? Was mache ich mit meinen Kindern? Die meisten Menschen haben keinen Plan, wie und wenn sie Entscheidungen treffen. Psalm Kapitel 25, Vers 12 stellt uns eine Einstellung vor Augen. Lasst uns Psalm Kapitel 25, Vers 12 aufschlagen, die einen Menschen charakterisiert, der weiß, dass er komplett von Gottes Führung abhängig ist. Psalm Kapitel 25, Vers 12. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Wer ist der Mann, der Ehrfurcht vor Gott hat? Er weist ihm den Weg, den er wählen soll. Wenn wir diese Einstellung haben, dass wir Ehrfurcht vor unserem Schöpfer, vor unserem Erlöser haben, dann wird er uns den Weg weisen. Ich möchte euch eine kleine Hilfe mitgeben. 10 Werkzeuge, um richtige Entscheidungen in eurem Leben zu treffen. Und ich nehme mich da selber nicht aus. Ich gehöre da genauso dazu. Ich habe einen kleinen Flyer vorbereitet, wo ich diese 10 Punkte zusammengefasst habe. Der liegt im Anschluss am Büchertisch. Den dürft ihr euch gerne mitnehmen mit einem Bibeltext. Fangen wir an. Gehen wir diesen Entscheidungsprozess durch. Fangen wir bei Tipp Nummer 1 an. Reinige dein Herz von Sünde. Reinige dein Herz von Sünde. Sünde stiftet Verwirrung in unseren Gedanken und in unserer Gefühlswelt und beeinträchtigt unsere Fähigkeit, Gott zu hören und von ihm zu empfangen. Sünde und die Weisheit Gottes passen nicht zusammen. Wenn ich weise Entscheidungen treffen möchte, dann muss ich jede mir bewusste Sünde loswerden. Wie kann ich das tun? Reinige dein Herz von Sünde. Eine kurze Erfahrung. Ich habe mal mitgeholfen, bei jemandem das Haus auszuräumen, der an Messi-Syndrom erkrankt ist. Kennt ihr das Messi-Syndrom? Menschen, die Dinge ansammeln, aber nichts hergeben können. Ich habe eine wichtige Erkenntnis an diesem Tag für mich erlangt. Ich leide auch an einem Messi-Syndrom, aber im geistlichen Sinne. Es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich Angst habe, wenn mir die jemand wegnimmt. Und ganz besonders, wenn der Geist Gottes an uns wirkt. Das fühlt sich ungemütlich an. Das tut eigentlich nicht gut im ersten Moment. Wie können wir das Herz reinigen? Wir brauchen einen professionellen Reinigungstrupp, der uns dabei hilft. Und dieser Reinigungstrupp ist der Heilige Geist und liebe Menschen, die uns dabei unterstützen im Gebet oder die uns ermutigen, auch ermahnen manchmal. Der erste Schritt in diesem Reinigungsprozess ist, zu Gott zu kommen und ihn darum zu bitten, dass er uns die Dinge offenbart, die in unserem Leben nicht passen. Das kann eine falsche Beziehung sein, eine falsche Gewohnheit oder die Art und Weise, wie wir denken. Der Heilige Geist wird uns diese Dinge offenbaren. Gott hat es uns versprochen. Wie werde ich jetzt die Sünden los, wenn der Heilige Geist mir das offenbart hat? Schritt Nummer 1. Bekenne deine Sünden. Bekennen bedeutet, dass ich Gott zustimme, dass jene Sache falsch war, die ich getan habe. An erster Stelle steht also eine Vereinbarung zwischen Gott und dem Menschen. Schritt Nummer 2. Buße bzw. die tätige Reue. Auf der Grundlage, dass Gott uns offenbart hat, dass diese Sache falsch ist, bereue ich diese Sünde. Das bedeutet, dass ich mich von dieser Sünde abkehre, dass ich mich von dieser Sünde entferne, dass ich alles dazu tue, dass ich nicht mehr in die Nähe dieser Sünde komme. Nun, das wollten auch die Pharisäer, oder? Die haben Zusatzgesetze aufgebaut. Sie haben eines nicht verstanden. Sie brauchen den Heiligen Geist, der ihnen die Kraft dazu gibt. Zusatzgesetze helfen nichts. Wir brauchen eine Wesensumkehr. Viele Leute schaffen bereits diesen ersten Schritt nicht. Weil sie sagen, da gibt's Dinge in meinem Leben, die mag ich gar nicht mir wegnehmen lassen. Oder ich mag gar nicht, dass mir der Heilige Geist offenbart, dass das nicht richtig ist. Manche Dinge können in unserem Leben einen richtigen Narren aus uns machen. Und wenn Menschen, besonders alte Menschen, an ihr Leben zurückdenken und dann bei manchen Szenen sagen oder innehalten, fast erröten, wie konnte ich nur so handeln? Wie konnte ich nur so denken? Wie konnte ich nur so leben? Ich sage euch, wieso das funktioniert. Sünde vernebelt den Verstand. Sünde verwirrt unser Denkvermögen und Sünde betrügt die eigene Selbstwahrnehmung. Wir brauchen als zweiten Punkt einen Great Reset in unserer Gefühls- und Gedankenwelt. Wir brauchen diesen Neustart in unserem System, der unerlässlich ist, damit der Heilige Geist uns weiterbringen kann in diesem Prozess. Gott, sage zu Gott, Gott, ich möchte das tun, was du von mir willst. Beim ersten Mal bei diesem Gebet wirst du das sicherlich noch nicht ernst meinen, weil du dich nicht der vollumfassenden Konsequenzen bewusst bist. Aber Gott hat die Möglichkeit, wenn du sagst, Gott, greif in mein Leben ein, ich möchte tun, was du willst von mir, dann bekommt Gott die Autorität, dass er die Mächte des Widersachers zurückdrängen kann. Wenn unsere Emotionen und unsere Gedanken sich unter den Willen Gottes begeben, dann dürfen wir getrost und uns dessen bewusst sein, dass Gott uns führen wird. Gott wird uns darauf hinweisen, dass es Bereiche gibt in unserem Leben, die geändert werden sollen. Und er wird uns die Kraft geben dazu. Und das führt dazu, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist Heiligung. Und je mehr wir ihm ähnlich werden, desto mehr wird sein Wille zu unserem Willen. Sein Wunsch wird zu unserem Wunsch. Und dann werden wir im Liebesgehorsam, ich liebe das Wort Liebesgehorsam, das ist für mich noch ein Stück mehr als Glaubensgehorsam, Liebesgehorsam. Wir lieben ihn und deshalb tun wir das, was er möchte von uns. Dann werden wir in diesem Prozess voranschreiten. Schritt Nummer 3, wir brauchen das Gebet. In der Bibel gibt es immer wieder Episoden, wo Menschen Gott um Rat und Leitung fragen. Wieso machen sie das? Gott kennt alle Faktoren. Er besitzt alle Weisheit und Erkenntnis und hat mit uns nur das Beste im Sinn. Daher ist es das Wichtigste, mit ihm zu beginnen und mit ihm durch diesen Entscheidungsprozess zu gehen. Schlagt mit mir Lukas Kapitel 6 auf. Lukas Kapitel 6. Wir schauen uns eine dieser Episoden an, wo ein Mensch Gott um seine Führung bittet. Nicht irgendein Mensch. Jesus selbst. Lukas Kapitel 6, Verse 12 und 13. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Wieso hat er die ganze Nacht im Gebet zu Gott verharrt? Das lesen wir in Vers 13. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Jesus wusste, dass das, was er tun wird am nächsten Tag, eine der wichtigsten Entscheidungen seines irdischen Lebens bedeutet. Er erwählt sich 12 in seinem engsten Kreis, in seinen engsten Kreis hinein. Jesus wusste, ich muss mit meinem Vater so eng verbunden sein, damit ich die richtige Entscheidung treffe, durch den Heiligen Geist geführt. Wenn Jesus das macht, dann haben wir ein großes Vorbild, dann dürfen wir nacheifern. Schritt 4, Gottes Wort. Heißt es nicht im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinen Weg? Wer von euch ist schon mal von einer Wanderung vielleicht zu spät runtergekommen vom Berg und dann ist es auf einmal stockdunkel, man sieht nichts mehr? So ist es auch einem meiner Kinder gegangen. Wir gehen so, haben natürlich keine Stirnlampe dabei und das Kind fragt mich, aber Papa, du siehst schon was, gell? Das Wort Gottes schafft uns diese spirituelle Leuchte in unserem Leben. Es hilft uns, Dinge klar zu erkennen. Von meinem Vater weiß ich, wenn er schwierige Entscheidungen zu treffen hat, besonders das Buch der Sprüche und Psalmen, liest er durch. Da stehen so viele wertvolle Tipps und Ratschläge drinnen für Entscheidungsprozesse, für unser Leben. Schritt Nummer 5, gute Ratgeber. Gott ermutigt uns, dass wir uns nach geisterfüllten Menschen umsehen, die mit Gott wandeln und geistlich reif sind, und dass wir sie nach ihrem Rat fragen, wenn wir vor Entscheidungen stehen. Weil wir selber haben eine beschränkte Perspektive. Deshalb brauchen wir die Betrachtung vertrauenswürdiger Menschen auf unser Leben und auf die Entscheidungen, die anstehen. Die haben einen anderen Blickwinkel, den sie uns geben können. Sie hinterfragen uns kritisch und weisen auf blinde Flecken zurecht. Viele Menschen begehen einen großen Fehler. Sie umgeben sich mit Speichelleckern. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Oder Schmeichlern. Ellen White warnt an so vielen Stellen vor Schmeichlern. Haben wir nicht die Geschichte der zwei Könige, Israels und Judas, die sich treffen und alle Propheten sagen, ja, ja, König, zieh in den Krieg, zieh in den Krieg. Und dem König des Südreichs, dem Wirt, dem kommt es komisch vor. Die tönen alle ins gleiche Horn. Ja, gibt's hier keinen Propheten des Herrn? Fragt er. Kritische Menschen sind oftmals, oder Geisterfüllte, sind manchmal vielleicht nicht die in unserem nähersten Umkreis, sondern die muss man suchen. Sprüche 11, Vers 14 sagt uns, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Oder in Sprüche Kapitel 12, Vers 15 lesen wir, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen. Aber ein Weiser hört auf guten Rat. Nächster Punkt. Offene Türen. Wenn Gott uns in eine bestimmte Richtung lenken will, dann wird er auch den Weg ebnen und die Türen zum richtigen Zeitpunkt öffnen, die richtigen und die falschen schließen. Amen. Schön, dass da jemand dabei ist. Preis den Herrn. Wir sollten darauf achten, wo Gott in unserem Leben Türen öffnet und wo er Türen schließt. Das bedeutet aber nicht, wenn wir durch eine offene Tür gehen, wenn wir Gott mitnehmen in unserem Entscheidungsprozess, dass wir hernach keinen Gegenwind erleben können oder dass Probleme auftreten oder dass uns Opposition entgegenschlägt. Der Autobauer Henry Ford hat gesagt, wenn alles gegen dich zu laufen scheint, erinnere dich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt. Und das weiß auch Gott. Gott weiß, dass wir zu ungeahnten Höhen kommen. Nicht in den guten Zeiten, sondern gerade in den schwierigen. Und er hat uns versprochen, er wird nur so viel zulassen, wie wir tragen können. Und das ist bei jedem ein anderes Maß. Punkt Nummer 7. Inneren Frieden. Ich habe mich bewusst für dieses Bild entschieden, weil ich damit was ausdrücken möchte. Hier haben wir Jesus am Fischerboot, mitten am See Genezareth. Die Jünger rudern und versuchen, ihr Leben zu retten. Und Jesus liegt und schläft. Gott möchte uns bei den richtigen Entscheidungen auch den notwendigen inneren Frieden geben. Und die Gewissheit, dass selbst wenn die Umstände turbulent, hektisch und problematisch sein können, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. Es ist deshalb so wichtig, ein Feingefühl für das Wirken des Heiligen Geistes zu entwickeln und darauf zu achten. Sagt nicht Jesus selbst in Johannes Kapitel 14, Vers 27, meinen Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Wann hat die Welt Frieden? Die Welt hat dann Frieden, wenn ökonomischer Boom ist, Wirtschaftsboom, wenn kein Krieg ist, wenn es keine sozialen Unruhen gibt, wenn keine Naturkatastrophen vorherrschen, dann hat die Welt Frieden. Jesus gibt uns einen Frieden, selbst wenn wir Verfolgung leiden, wenn wir Armut leiden vielleicht, wenn wir in schwierigen Katastrophen sind, denken wir jetzt an die Geschwister, die es getroffen hat durch das Hochwasser. Ich kann mitfühlen, 2020 war unser kompletter Keller voll. Gott hat uns den Frieden gegeben. Gott schenkt uns diesen Frieden. Und dieser Friede geht über den Verstand der Welt hinaus. Klare Zeichen, Nummer 8. Das ist einer der Punkte, den ich nicht so gern habe, gebe ich zu. Wieso ist da ein Handy? Gott hat Mitleid mit unserer schwachen Natur und weiß, dass wir manchmal einen klaren Hinweis von ihm brauchen und deshalb gibt er uns manchmal Zeichen und Wunder. Ich möchte euch kurz eine Erfahrung erzählen. Es gab zwei Dinge in meinem Leben, da habe ich gesagt, Gott, nein, da entscheide ich selber. Da will ich dich nicht dabei haben. Das eine war die Partnerwahl, das andere war die Berufswahl. Die eigentlich zwei wichtigsten Entscheidungen im Leben, abgesehen vom Glauben. Ich habe ein vollkommenes, verkorkstes Gottesbild gehabt. Ich habe mir gedacht, Gott gibt mir einen Partner, den ich gar nicht will. Manche Menschen sagen nicht, ihr kennt den Spruch, Marriage was not given to make happy, but to make holy. So, das habe ich so im Hinterkopf gehabt. Also, Und da hat sich alles bei mir aufgestellt. Und die Jobwahl, ich wollte viel Geld machen, ich wollte um die Welt reisen. Und dann habe ich meine Pläne verfolgt, habe mir das hübscheste Mädchen in meinem Umkreis gesucht, ohne dabei zu prüfen, ob unsere Charaktere eigentlich zusammenpassen. Oder wie ihr Charakter vielleicht bestellt ist. Habe meine Berufslaufbahn verfolgt, wurde depressiv, wurde unglücklich in der Beziehung, es war eine toxische Beziehung und dann war ich buchstäblich in Jerusalem, buchstäblich, im Garten Gethsemane und ich habe gesagt, Gott, mein Leben ist wertlos, ich bin am Boden. Und Gott hat mir in diesem Moment einen Christen geschenkt, einen australischen, weiß gar nicht, welcher Denomination er angehört hat, aber er hat zu mir gesagt, Gott liebt dich. Egal, was du in deinem Leben gemacht hast, Gott will dich benutzen und Gott gibt dir eine zweite Chance. Und ich habe in dem Garten Gethsemane, zumindest ist er ausgewiesen als Garten Gethsemane, habe ich gesagt, Gott, bitte ändere mein Leben. Es tut mir so leid, dass ich dir misstraut habe. Ich komme nach Hause. Ich wäre eigentlich nach Uganda weitergefahren. Dort hätte ich gearbeitet. Habe mir die Hand ausgekegelt, das Ellbogengelenk und musste in Österreich arbeiten. Habe meine Frau, meine jetzige Frau kennengelernt und in diesem Prozess des Kennenlernens war ich so von Selbstzweifeln gequält. Ich habe geglaubt, Gott, ist dieser Weg richtig? Ich konnte keine Entscheidung treffen, ich war gelähmt. War eines Tages in Wien, komme zu der Wohnung, die ich bezogen habe fürs Arbeiten, wo ich unter der Woche gewohnt habe, gehe mit meinem Vater rauf, stelle meine Laptoptasche in die Schwelle, gehe in die Wohnung rein, um meine Koffer zu holen. Er kommt mit, 2 Minuten später, Tasche ist weg. Wien ist anders. Und also ich vom Land, ich von einer ländlicheren Gegend war das nicht gewohnt. Und ich war so verzweifelt, weil da war das Handy weg. Der einzige Draht zu meiner damaligen Freundin, zu meiner jetzigen Frau. Ich habe gedacht, Gott, du schickst mir ein Zeichen, du willst nicht, dass diese Beziehung weiterverfolgt wird. Und ich habe sie vom Telefon meines Vaters angerufen, habe die Situation geschildert, sie hat gesagt, komm, wir beten für dein Handy. Ich habe gedacht, ja, wir beten. Okay, beten wir halt, aber okay, beten wir halt. Wir haben gebetet, nichts ist passiert. Ich bete mit meinem Vater, nichts ist passiert. Dann steigen wir ins Auto ein. Ich sage zu meinem Vater, komm, wir beten ein letztes Mal. Und er hat mich darauf hingewiesen, Menschen haben einen freien Willen. Gott wird den freien Willen von anderen Menschen nicht korrumpieren. Wir fahren los Richtung Niederösterreich raus. Und ich sage, komm, lass uns ein letztes Mal beten. Okay, wir beten. Und dann kommen wir zum Ortsschild Wien durchgestrichen. Auf einmal läutet sein Handy. Eine Männerstimme am anderen Ende der Leitung fragt, ob wir ein Handy verloren haben. Wir kommen zurück, treffen die Männer. Es hat sich herausgestellt, dass sie das Handy in verschiedenen Büschen die Einzelteile gefunden haben, es zusammengebaut haben, zum Handyshop gegangen sind. Der hat das wieder zum Laufen bekommen, schaut bei den gewählten Nummern, findet die erste Nummer meines Vaters und ruft an. Ich habe nichts bekommen außer mein Handy. Ich habe gewusst, okay, das ist die Frau meines Lebens. Die kann ich heiraten. Wir haben jetzt 5 Kinder und wir sind glücklich verheiratet. Gott hat mir dieses Zeichen gegeben, weil ich so arm und so am Boden war und verblendet war. Ich habe nichts gesehen. Schreibt euch diese Zeichen auf in ein Buch. Ich bin mir sicher, dass ihr auch Zeichen und Wunder erlebt habt. Schreibt euch diese auf. Und wenn ihr am Boden zerstört seid, holt dieses Büchlein raus und lest nach. Gott liebt euch. Gott will euch führen und leiten. Nummer 9. Besonnenheit. Trefft niemals Entscheidungen aus Emotionen oder im Affekt heraus. Bauchentscheidungen sind problematisch. Unsere Gefühle, unsere Gedanken und unsere körperlichen Reaktionen müssen zur Ruhe kommen, damit wir gute Entscheidungen treffen können. Reflektieren wir unsere Motive und Intentionen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, versprich nichts, wenn du glücklich bist. Antworte nicht, wenn du sauer bist und triff keine Entscheidungen, wenn du traurig bist. Läutet's da nicht? Kennen wir nicht eine Geschichte, wo in der Bibel ein Richter etwas versprochen hat? Wenn wir diesen Krieg gewinnen, das Erste, was mir entgegenkommt, das werde ich dir opfern. Die eigene Tochter. Antworte nicht, wenn du sauer bist. Kennen wir das nicht? Wir erleben viele Probleme während des Tages. Wir sind aufgeladen. Manchmal gelingt es uns besser, Gott zu bitten, dass er uns das wegnimmt. Manchmal nicht, weil wir uns in diesem Rad befinden. Dann kommen wir nach Hause. Dann stellt uns irgendjemand von unserer Familie eine Frage, die wir jetzt nicht passen. Und dann stehen wir schon so in der Türschwelle. Antworte nicht, wenn du sauer bist. Komm runter. Bitte Gott, dass er dich ruhig macht. Und triff keine Entscheidungen, wenn du traurig bist. Sprüche 2, 10, Vers 11. Wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen. Einsicht wird dich behüten. Und der letzte Schritt. Im Glauben vorangehen. Wenn wir all diese Schritte befolgt haben, dann gibt es trotzdem selten hundertprozentige Gewissheit, dass die Entscheidung, die wir treffen werden, die richtige ist. Es ist wie Petrus. Er ist im Fischerboot und da steht Jesus am Meer und sagt, komm zu mir, mein Kind. Komm zu mir. Dann benötigt es Mut, Entscheidungen zu treffen. Und den Ruf Jesu zu folgen und auf das Wasser zu gehen. Manche Christen führen ein Leben ähnlich wie dieses. Sie sitzen im sinkenden Boot, neben dem Steg und stoßen einen Ruf zum Himmel aus. Oh weh, ich sinke, jetzt kann mir nur mehr Gott helfen. Anstatt dessen könnten sie die Entscheidung treffen, auszusteigen. Gott möchte, dass wir selbstständig denken und deswegen bin ich so froh und dankbar, dass uns die Kinder das gezeigt haben heute Morgen. Nein, wir bekommen eine Geschichte. Wir bekommen eine Geschichte, Beharrlichkeit. Der englische Dichter William Hazlitt hat einmal gesagt, es gibt kaum etwas, das mehr zu schätzen ist als eine männliche Festigkeit und Entschlossenheit des Charakters. Benjamin Franklin sagte, die schlimmste Entscheidung ist Unentschlossenheit. Und Tante Ellen schreibt im Buch Diener des Evangeliums, ein zögerliches Führen ist ein schwaches Führen. Sie schreibt, manchmal ist sogar ein verkehrter Entschluss verzeihlicher als ein beständiges Schwanken, ein Zögern, ein Neigen, bald nach dieser, bald nach jener Richtung hin. Ihr kennt, Jesus sagt selber über seinen Verwandten, Johannes, was habt ihr erwartet, einen Halm vorzufinden, der vom Wind hin und her geweht wird? Das war ein felsenfester Mensch mit einer Kraft zur Entscheidung, die seinesgleichen vermisst. Aus solchen Zögern und Zweifeln entstehen mehr Verwirrung und Unheil als aus zu schnellem Handeln. Siege werden häufig durch Zögern verloren. Wendepunkte werden eintreten. Schnelles und entschiedenes Handeln zur rechten Zeit wird herrliche Triumphe erzielen, während Zögern und Nachlässigkeit große Niederlagen und entschiedene Unehre für Gott erzeugen. Ihr kriegt von mir eine Hausübung für den Nachmittag oder für morgen. Zwei Geschichten. Die eine Geschichte sind Patriarchen und Propheten oder wie alles begann. Die Geschichte der Flucht Lots. Bitte lest die nach. Die zweite Geschichte ist im Buch Sieg der Liebe oder Leben Jesu und behandelt die Flucht Josef, Marias und Jesu von Bethlehem nach Ägypten. Wir haben zwei Geschichten, zwei Familien fliehen. Wir haben zweimal eine übernatürliche Erscheinung, die den Betroffenen sagen, ihr müsst jetzt flüchten. Und wir haben zwei komplett unterschiedliche Reaktionen. In der Geschichte von Lot haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Mal das Wort zögerlich oder Unentschlossenheit in der einen oder anderen Form. Lest heute nach, was Ellen White schreibt über den Ausgang der Geschichte, wie das hätte sein können, wenn Lot so gehandelt hätte, wo William Hazlitt und Benjamin Franklin es uns vorher vor Augen gestellt haben. Die zweite Geschichte, Josef. Ein Satz. Josef gehorchte ohne Zögern und er hat seine ganze Familie gerettet. Stehst du in der Situation, dass du Angst hast vor den Konsequenzen deiner Entscheidungen? Dann möchte ich dir Mut machen. Es ist nicht wie in Aristoteles Dramen oder Tragödien, wo der Held durch eine Eigenschaft des Charakters oder durch eine falsche Entscheidung auf ewig zu Fall kommen wird, sondern Gott hat Mitleid. Gott hat Mitleid mit meinen, mit deinen, mit unseren Verfehlungen. Und er ermutigt uns, Entscheidungen zu treffen. Machst du Fehler? Lass dich dadurch nicht entmutigen. Der Herr, und das übersetze ich vielleicht ein bisschen anders als hier steht, der Herr erlaubt dir, kleine Fehler zu machen, um dich vor größeren zu bewahren. Ist nicht die Bibel ein Sammelsurium von Geschichten, wo Gott den Menschen erlaubt, Fehler zu machen, damit sie etwas daraus lernen? Ist es nicht so? Und wenn du Fehler gemacht hast, wenn du falsch entschieden hast, geh zu Jesus. Bitte ihn, dass er dir vergibt und glaube, dass er das tut. Gott möchte, dass wir Entscheidungen treffen. Und ich möchte euch ermutigen, in diesem neuen Schuljahr, das jetzt im September begonnen hat, wir alle hängen da mit drin in diesem Schuljahr. Es betrifft uns alle, auch wenn wir jetzt keine Kinder haben. Der Jahreszyklus wird dadurch beherrscht. Lasst uns mutige Entscheidungen treffen und vergessen wir nicht auf die wichtigste Entscheidung in unserem Leben, falls wir sie noch nicht getroffen haben, Gott unser Leben zu geben. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.